Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Schweizer Radio DRS1, Moderation Karin Müller.
Doppelpunkt.
Jahr für Jahr besuchen Millionen von Touristen Südafrika. Fast alle gehen auch nach Kapstadt. Mit ihren Stränden und dem Tafelberg gilt Kapstadt als eine der schönsten Städte überhaupt. Von Kapstadt aus ist es dann nur ein Sprung, oder genauer gesagt eine kurze Schifffahrt, bis auf Robben Island, wörtlich die Insel der Seehunde. Die ist aber durch ihre düstere Geschichte als Gefangeneninsel bekannt worden und unter dem Apartheid-Regime ist Robben Island berüchtigt gewesen. Der berühmteste Häftling, Nelson Mandela. Er hat Robben Island nach fast 20 Jahren Gefangenschaft verloren und ist weltweit ein gefeierter Held geworden. Andere, namenlose ehemalige Ströflinge, sind heute auch noch auf der Insel als Fremdenführer. Und wo der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng als Tourist einem von ihnen begegnet ist, hat ihn das tief beeindruckt.
Die Brandung kann stark sein auf der Kap-Halbinsel. Nicht umsonst hat der portugiesische Seefahrer Bartolomeus Dias, der als erster Europäer so weit gekommen ist, die Landzunge Kap der Stürme getauft. Bald schon haben sie den anderen portugiesischen Seefahrer zum Kap der guten Hoffnung umbenannt. Sie haben damit ihre Hoffnung ausgedrückt, sagt man, dass ihre Schiffe im wilden Meer und in den Sturmwind nicht an den Klippen und Felsen zerschellen. Für Tausende ist die Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen und noch heute kann man hier einen Haufen Schiffswracks sehen. Überhaupt ist es lang gegangen, bis wirklich Hoffnung am Kap aufgekommen ist. Jahrzehntelang hat die Apartheid-Rassentrennungspolitik in Südafrika die Mehrheit der Bevölkerung, die Schwarzen, die Mischlinge und die Indischstämmigen zu zweit-, dritt- und viertklassigen Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Heute ist das anders. Da kann man einer fröhlichen Hochzeitsgesellschaft von Kap-Mischlingen begegnen, die mit Blasmusik durch die Strassen im Zentrum von Kapstadt ziehen. Und nur ein paar Blöcke weiter auf dem Green Market Square ist das bunte Treiben von Menschen mit allen Hautfarben wie ein Sinnbild für das neue Südafrika.
Das ist ein Papa.
Jeden Morgen stellen dort die Budenbesitzer ihre Märzstände auf und breiten ihre Waren aus. Riesige Sortimente von Masken von überall auf dem afrikanischen Kontinent. Unzählige Handwerksgegenstände, Körbe und andere geflochtene Sachen, gewobene und gefärbte Stoff aus Holz geschnitzt. Alle Arten von afrikanischen Wildtieren in allen Grössen, Besteck, Schalen. Auch klein kommst du aus Altblech und aus Draht, filigrane Auto, Töpfe und Helikopter und natürlich dann Musikkassetten und Musik-CDs. Fliegende Verkäufer und Verkäuferinnen machen mit Schellen auf sich aufmerksam und preisen mit lauter Stimme Früchte und Gemüse an, die sie verkaufen. Fast 17 Jahre liegt es zurück, wo sich in Südafrika die Geschichte angefangen hat zu verändern. Am 11. Februar 1990 war es, wo Nelson Mandela aus dem Gefängnis freigelassen worden ist, nach insgesamt 27 Jahren Gefangenschaft, der grösste Teil davon auf Robben Island. Am Abend von dem Tag hat er im Zentrum von Kapstadt in einer improvisierten Rede zu der begeisterten Volksmenge geredet.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities.
Ich habe gegen weiße Vormacht gekämpft und ich habe gegen schwarze Vormacht gekämpft. Das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft, in der alle Menschen in Harmonie zusammenleben und die gleichen Chancen haben, war mir immer teuer.
It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Für dieses Ideal hoffe ich zu leben und hoffe es zu verwirklichen. Doch wenn es nötig ist, bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben. Das hat in den Ohren von vielen an etwas angeklungen, wo sie gekannt haben, wo in ihrer Erinnerung geblieben ist und wo ein kein Apartheid-Gesetz hat können auslöschen. Auch die nicht, die streng verboten haben, dass man öffentlich von Mandela redet oder über ihn schreibt oder sein Bild veröffentlicht. Im Jahr 1964 war es, in der Hauptstadt Pretoria, wo Nelson Mandela zusammen mit anderen Mitgliedern vom African National Congress, ANC, vor dem Richter gestanden ist. Anklage, Hochverrat. Mögliche Höchststrafe, Todesstrafe. Im Verlauf von dem Prozess hat der Mandela die Worte ausgesprochen.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination.
Ich habe gegen weiße Vormacht gekämpft. Und ich habe gegen schwarze Vormacht gekämpft. Das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft, in der alle Menschen in Harmonie zusammenleben und die gleichen Chancen haben, war mir immer teuer. Für dieses Ideal hoffe ich zu leben und ich hoffe, es verwirklicht zu sehen. Doch, Herr Richter, wenn es nötig ist, bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben.
But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Der Richter Quartus de Wet hat Mandela persönliche Machtambitionen vorgehalten. Wer eine Revolution plane, will die Macht übernehmen.
People who organize a revolution usually plan to take over the government, and personal ambition cannot be excluded as a motive.
Das Verbrechen von der Verschwörung sei im Grunde das von Hochverrat und werde mit der schärfsten Strafe bestraft. Er hat aber entschieden, und das sei das höchste an Milde, das er walten lassen kann, dass die Anklagten zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden.
The crime of which the accused have been convicted, that is the main crime, the crime of conspiracy, is in essence one of high treason. I have decided not to impose the supreme penalty, which in a case like this would usually be the proper penalty for the crime. But consistent with my duty, that is the only leniency which I can show. The sentence in the case of all the accused will be one of life imprisonment.
Noch in der gleichen Nacht ist der Mandela zusammen mit den mitangeklagten ANC-Leuten nach Robben Island gebracht worden. Auf die kleine Insel, die vor Kapstadt liegt, 12 Kilometer entfernt, und wo fast 400 Jahre lang unzählige Gefangene in Hitze und Kälte der Jahreszeiten haben müssen schmachten. Die Machthaber haben Robben Island immer als idealen Ort betrachtet, wo sie politische Gegner hinverbannen, isolieren und gefangen halten. So auch die Mächtigen vom Apartheid-Regime. Weltweit ist Robben Island zum Inbegriff für die Unterdrückung der Schwarzen in Südafrika geworden. Mit einem mysteriösen Aspekt, weil kaum ein Aussenstehender je dorthin gekommen ist. Heute gibt es im Hafen von Kapstadt, an der sogenannten Waterfront, eine Robben Island Schiffsstation. Genauer, eine Robben Island Museums-Schiffsstation. Der Publikumsandrang ist gross. dicht gedrängt, werden jeden Tag Tausende von Besuchern mit Schiff auf die Insel und wieder zurückgebracht. Während der Überfahrt, die nur etwa eine halbe Stunde dauert, ließ ich im Nelson Mandela seiner Biografie «Der lange Weg zur Freiheit». Darüber, wie das Buch auf der Gefangeneninsel selber entstanden ist, werden wir bei der Führung noch mehr erfahren. Die Stelle von 1964, wo der Mandela mit den anderen Verurteilten auf Robben Island gebracht wird, ist auf Seite 513. Und da heisst's: «Um Mitternacht war ich wach und starrte zur Zellendecke. Bilder aus dem Prozess wirbelten noch immer im Kopf herum, als ich hörte, wie Schritte den Gang heraufkamen. Ich war in meine Zelle eingeschlossen, abseits von den anderen. Es klopfte an meine Tür und ich konnte am Zellengitter das Gesicht von Colonel Ockamp sehen. Mandela, flüsterte er rau, sind Sie wach? Ich bejahte. Sie sind ein glücklicher Mann, sagte er. Wir bringen Sie an einen Ort, wo Sie Ihre Freiheit haben werden. Dort werden Sie sich bewegen können, Sie werden den Ozean und den Himmel sehen, nicht nur graue Mauern. Still und heimlich, in Begleitung einer schweren Polizeieskorte, fuhren wir mitten in der Nacht los und erreichten in weniger als einer halben Stunde einen kleinen Militärflugplatz außerhalb der Stadt. Wir wurden in eine Dakota gedrängt, in ein großes Militärtransportflugzeug, das auch bessere Tage gesehen hatte. Nach etwa einer Flugstunde breitete sich über die unter uns liegende Landschaft die Morgendämmerung aus. Minuten später näherten wir uns den Außenbezirken von Kapstadt. Bald konnten wir die kleinen, Streichholzschachteln ähnelnden Häuser der Cape Flats erkennen, die blinkenden Gebäudetürme der Innenstadt und die flache Hochebene des Tafelbergs. Dann erkannten wir draußen in der Table Bay die dunstigen Umrisse von Robben Island. Wir landeten auf einem Flugplatz an einem Ende der Insel. Es war ein rauer, wolkenreicher Tag und als ich aus dem Flugzeug stieg, peitschte der kalte Winterwind gegen unsere dünne Gefängniskleidung.
Okay, hört mir bitte mal zu, oder ihm mal zu, bitte.
Ladies and gentlemen, I'm sorry for what is happening because I was still busy with that group there. So I could not leave them out.
Okay, er war noch beschäftigt mit der Gruppe, es tut ihm leid, dass er spät ist, aber er konnte sie da nicht einfach stehen lassen.
So the best way is to do justice. The way I've done to them, I must also do justice to you.
Und das Faire wäre, euch auch bei der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Er macht das Gleiche mit euch, die gleiche Führung, die er auch mit denen gemacht hat.
In any case, good afternoon.
Good afternoon.
My name is Patrick Matanjana. I'm going to be a prison guard. One little request is that...
Er heisse Patrick Matanjana und sei Gefängniswärter. Er bitte darum, dass man die Handys ausschalte und nicht rauche. Man dürfe Fotos machen, sagt der grossgewachsene Mann und meint mit trockenem Humor, auch er selber dürfe fotografieren.
And everybody is allowed to take some photograph, including myself. Thank you.
Jeder darf fotografieren, auch er.
Also. Dann führt er Touristengruppen aus der Schweiz ins Gebäude rein. Die Gefängnisanlage sei 1964 neu und schnell gebaut worden, um für ihn und die anderen ANC-Leute, die in Pretoria verurteilt worden sind, Platz zu schaffen, schreibt Nelson Mandela in seiner Autobiografie.
Dieses neue Gebäude war eine einstöckige, rechteckige Festung mit einem flachen, gepflasterten Hof von etwa 30 mal 10 Metern in der Mitte. Auf drei der vier Seiten lagen Zellen. Die vierte Seite bestand aus einer rund 7 Meter hohen Mauer mit einem Laufgang, auf dem Wachen mit deutschen Schäferhunden patrouillierten.
Again, ladies and gentlemen, welcome to Maximum Prison, Robben Island. Allow me to introduce myself. My name is Patrick Matanjan.
Nochmals, meine Damen und Herren, willkommen im Höchstsicherheitsgefängnis Robben Island. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Patrick Matanzana.
I have spent 20 years in this prison. I was arrested in 1967 and sentenced the very same year in Pietermaritzburg by Justice Selling. He sentenced me 20 years and I spent the whole of that 20 years in this prison.
Ich habe 20 Jahre in diesem Gefängnis verbracht. Ich wurde 1967 verhaftet und im selben Jahr in Pietermaritzburg von Richter Sani zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und ich verbrachte die gesamten 20 Jahre in diesem Gefängnis.
All my youth time I spent here. This prison became nothing else but my home.
Meine ganze Jugendzeit verbrachte ich hier. Dieses Gefängnis wurde zu nichts weniger als meinem Heim.
Ladies and gentlemen, on my left-hand side, the first cell, cell number one, that was my cell for 20 years. But today, please, it's no longer mine.
Meine Damen und Herren, auf der linken Seite die erste Zelle, die Zelle mit der Nummer 1, das war meine Zelle. Aber bitte, heute ist sie es nicht mehr.
Cell number 5, this is cell number 5. Cell number 5, this is where President Mandela was staying. President Mandela stays in this cell for about 18 years full before he was taken to Baltimore. He was staying in this cell. From this cell, he was taken to Baltimore. From Baltimore, he was taken to Victor's cell near to Pearl, where he was released.
Zelle Nummer 5 war die Zelle von Präsident Mandela. Präsident Mandela verbrachte hier 18 Jahre. Von hier wurde er ins Paulsmoor-Gefängnis gebracht, dann ins Victor Verster-Gefängnis bei Pearl, von wo er dann freigelassen wurde.
See the cell, 2 meters by 2 meters, 2 by 2.
4 Quadratmeter große Zelle.
And you stay alone in your own cell, you don't have to choose which cell you want to stay. It's an order, you just stay where they say you must stay.
Und sehen Sie die Zellen, sie maßen 2 auf 2 Meter. 2 auf 2. Man war allein in der Zelle, die einem zugewiesen wurde.
There were no beds. In fact, the whole prison, prisoners did not have beds. Prisoners were using those kind of mats, those kind of blankets, folding that kind of fashion.
Es gab keine Betten, im ganzen Gefängnis nicht. Nur diese Matten hier und diese Decken, die genau so gefaltet werden mussten. Der Mandela schrieb darüber:
Die Zellen waren in aller Eile gebaut worden. Die Wände waren ständig feucht. Jeder von uns erhielt 3 Schlafdecken, die so abgewetzt waren, dass sie praktisch durchsichtig waren. Unsere Bettunterlage bestand aus einer einzigen Sisal- oder Strohmatte. Später erhielten wir noch eine Filzmatte, die wir auf die Sisalmatte legten, um es etwas weicher zu haben. In jener Jahreszeit waren die Zellen so kalt und boten die Decken so wenig Wärme, dass wir stets voll angekleidet schliefen. Mir wurde die Zelle am Ende des Ganges zugeteilt. Sie ging auf den Hof hinaus und hatte in Augenhöhe ein kleines Fenster. Mit 3 Schritten konnte ich meine Zelle der Länge nach durchmessen. Wenn ich mich hinlegte, konnte ich mit den Füßen die Mauer fühlen und mein Kopf streifte die Betonwand auf der anderen Seite. Die Breite betrug etwas mehr als 1,5 Meter und die Mauern waren sicher über 1,5 Meter dick. Jede Zelle war draußen mit einer weißen Karte markiert, auf der unser Name und die jeweilige Häftlingsnummer stand. Auf meiner war zu lesen: N. Mandela 466-64. Das bedeutet, dass ich als 466. Gefangener im Jahr 1964 auf die Insel gekommen war. Ich war 46 Jahre alt, ein zu lebenslänglicher Haft verurteilter politischer Gefangener. Und dieser kleine, enge Raum sollte mein Heim sein. Für wie lange, wusste ich nicht.
Kühl und feucht ist es auch heute noch im Inneren vom Höchstsicherheitsgefängnis von Robben Island, auch wenn es jetzt ein Museum ist. Und der Patrick Matanzana, der uns führt, ist verkältet.
Never fold your blankets in any other fashion.
Bless you.
Never fold your blankets in any other fashion except that one. If you fold your blankets in another fashion, that's punishment.
Man hätte ja nie die Decken nicht genau so zusammenlegen, wie man da sieht, sagt Patrick Matanzana. Sonst sei man streng bestraft worden. Und das hätte sich für solche Kleinigkeiten doch nicht gelohnt.
Allow yourself to punish over small thing, just folding the blankets. After all, you lose nothing.
Dann kommen wir noch zu der Zahlennummer 26.
Cell number 26, that is where Teufel und Teufel, the leader of Namibia, was there.
In der Zahlennummer 26 sagt der Toivo, ja Toivo aus Namibia drin gewesen. Namibia sei ja damals von Südafrika kolonialisiert gewesen und alle politischen Gefangenen von Namibia seien auf Robben Island in dem Gefängnis gewesen. Der Toivo, ja Toivo, hat in dieser Zelle seine lebenslängliche Strafe abgesessen. Heute sei er in Namibia Minister für Gefängnis.
So Toivo, no Toivo was kept in this cell and he was doing life sentence. Today he is a minister of prisons in Namibia.
Überall im Gefängnisgebäude, wo uns der Patrick Matanzana hinführt, hat er etwas zu erzählen. Man spürt, dass bei allem, was er erzählt, etwas dabei ist, was er persönlich erlebt hat, was seine eigene Geschichte ist. Und vieles ist entwürdigend, demütigend.
On my right hand side, this office, that was administration office.
Auf der anderen Seite da war die Administration.
When you first arrive in prison, they body search you, they take your clothes, they take your money, they take all your particulars. They give you prison clothes. They also give you a number. That number represents your name, because what does could not pronounce our names. My name in those days, in the form of a number, it was 7/67. As soon as they say 7/67, I should automatically know that my calling my name.
In der Administration hat man ihnen alles weggenommen, als sie reingekommen sind. Man hat sie durchsucht, hat ihnen alles weggenommen, hat ihnen Kleidung gegeben vom Gefängnis und hat ihnen eine Nummer gegeben. Und sobald diese Nummer in Zukunft aufgerufen wird, musste er springen und wusste, dass er angesprochen wurde. Keine Namen, weil die Guards die Namen nicht aussprechen konnten, die Afrikanischen.
7/67. Als siebter Häftling im Jahr 1967 also, ist der Patrick Matanzana auf Robben Island gekommen. 3 Jahre nach dem Nelson Mandela, wo die Nummer 466-64 hatte. Und im Unterschied zum 46-jährigen Mandela ist der Patrick damals ein junger Mann von 18 Jahren gewesen.
On my right hand side, this office, it was called the study office. When you make an application for studies, you make it through this office. And again, you must understand that studies was a privilege of which it can be taken away from you at any time, at any minute, and you'll do nothing about that. They could also deliberately sabotage your studies.
Hier vorne war das Studierzimmer. Das Studieren war ein Privileg, man musste sich dafür bewerben. Und die Möglichkeit zu studieren konnte jederzeit, jede Minute entzogen werden.
Because a warder would just look at you and then he calls you to the office and said, this prisoner has insulted me. Definitely I'm going to refuse and say, no, I did not insult you. You're lying. By merely saying that he's lying, it's a crime on its own. Because you are going to be told that a warder cannot lie, a warder cannot make a mistake, a warder's word is final.
Okay. Es reicht zum Beispiel aus, wenn ein Guard einfach gesagt hat, ein Häftling hat mich beleidigt, dann wurde der Häftling hinzugenommen. Der Häftling hat natürlich abgestritten, dass er ihn beleidigt hat. Und dann war die Reihenfolge einfach, ein Guard würde das nicht sagen, wenn es die Unwahrheit ist. Folglich hat der Häftling gelogen, folglich wird ihm die Studiermöglichkeit entzogen.
Dann kommen wir zum Büro, wo die Robben Island Insassen am meisten gehasst haben und wo kein Gefangener etwas Gutes darüber sagen konnte. Das sogenannte Zensurbüro. Da sind alle Briefe, die angekommen oder abgeschickt wurden, sind zensuriert worden.
Again, ladies and gentlemen, this is the most notorious office you'll ever find in this prison. No prisoner can talk nice in this office. This office is called censor office. Letters which are coming in and out have been censored here.
Auf Seite 538 von seiner Autobiografie schreibt Mandela dazu:
Wenn Briefe eintrafen, herrschte Hochstimmung. Ein Brief war wie Sommerregen, der selbst die Wüste erblühen lassen kann. Wenn mir die Behörden einen Brief aushändigten, so stürzte ich mich nicht darauf und riss ihn an mich, wie ich das am liebsten getan hätte, sondern nahm ihn eher beiläufig entgegen. Obwohl ich mich danach sehnte, ihn aufzureißen und auf der Stelle zu lesen, dachte ich nicht daran, den Behörden die Befriedigung zu gewähren, meine Ungeduld und Anspannung zu erleben. Und so kehrte ich langsam zu meiner Zelle zurück, als hätte ich noch vieles zu erledigen, bevor ich einen Brief meiner Familie öffnen würde.
Die Zensoren haben mit der Schere alles rausgeschnitten, was ihnen nicht passt hätte. Und amigs nur noch gerade den Absender stehen lassen, sagt Patrick Matanzana.
As soon as they discover that there's a sentence of which they don't like, they'll take a scissor and cut the whole paragraph and leave only the address and the ending.
Dann erzählt er eine fast traumatische Geschichte. Die Special Branch, die berüchtigte politische Polizei in der Apartheid-Zeit, hat sie nicht physisch foltern dürfen. Darum hat sie ein System entwickelt, um die Gefangenen psychologisch zu foltern.
Of folding the handwriting of your wife, and then they master it, and then they write a nice letter and give it to you. When you read the letter says that I'm divorcing you.
Sie haben die Schrift von deiner Frau nachgemacht und dir den Brief gegeben. Dort hat es geheissen, ich lasse mich von dir scheiden. Ich kann nicht mit einem Mann zusammenbleiben, der ein Leben lang, der 20 Jahre lang im Gefängnis sein muss. Im Brief war also geschrieben, ich lasse mich von dir scheiden.
So the letter says that I'm divorcing you.
Aber damit ist die Geschichte noch nicht fertig. Der Patrick Matanzana erzählt weiter, wie mühsam es dann war, herauszufinden, ob das mit dieser Scheidung wahr war oder nicht. Die Gefangenen sind in A, B oder C Kategorien eingeteilt, je nachdem, wie gut, in den Augen der Wärter, sie sich aufgeführt haben. Angefangene durften mehr Briefe schicken und auch mehr Besuch haben als die anderen. Man musste also einen Angefangenen müssen bitten, dass er bei seinem nächsten Besuch von dieser Scheidungssache erzähle und den dann sie abklären können. Das konnte alles 18 Monate lang gehen, bis man endlich gewusst hat, ob die Frau sich wirklich scheiden lassen will oder nicht. Und das alles wegen dem Zensurbüro.
Ob deine Frau wirklich divorced oder nicht, das takes a lot of time. It is because of this office.
Viele Ehen und Beziehungen von politischen Gefangenen auf Robben Island sind unter einem rüden Gefängnisregime tatsächlich in Brüche gegangen. Auch die von Nelson und Winnie Mandela. Ob der Patrick Matanzana sein eigenes Schicksal erzählt hat, wir haben ihn nicht mit so einer persönlichen Frage bedrängen. Er war bei der Festnahme ja erst 18 und vielleicht noch nicht verheiratet gsi. Was er uns aber gesagt hat, ist, dass er im Jahr 1987, als er aus dem Gefängnis gekommen ist, allein gsi. Der Mandela schreibt:
Zweck des Gefängnisses ist natürlich, den Geist des Gefangenen zu brechen und seine Willenskraft zu vernichten. Um dies zu erreichen, beuten die Behörden jede Schwäche aus, zerstören jede Initiative, negieren alle Zeichen von Individualität, alles mit dem Gedanken, jenen Funken auszutreten, der jeden von uns zum Menschen macht und jeden von uns zu dem, was er ist.
Aber nicht alles ist düster und negativ, was der Patrick Matanzana zu erzählen weiss. Mit Humor schildert er im Innenhof vom höchst Sicherheitstracht von Robben Island, wie die Gefangenen miteinander kommuniziert haben.
As you see this wall today, in the 60s this wall was not here. On that other side of the wall there are two sections. There is section A and section C, not A and C, please.
In den 60er Jahren gab es diese Mauer noch nicht. Es gab eine Sektion A und eine Sektion C, aber nicht A und C, bitte. Doch die Gefangenen dort durften nicht mit den Gefangenen hier und diese nicht mit jenen dort sprechen, weil sie sich sonst gegenseitig hätten beeinflussen können. Deshalb wurde diese Mauer gebaut, damit keine Kommunikation möglich sei.
But we managed to have our own communication. What you used to do, we used to take a tennis ball.
Wir hatten aber unsere eigenen Kommunikationsmittel, die nur wir kannten. Zum Beispiel schnitten wir einen Tennisball auf und steckten einen Zettel hinein. Dann spielten wir ihn über die Wand. Die Wärter sagten, wir könnten ja nicht Tennis spielen, denn sie wussten nicht, dass wir das absichtlich machten.
What does they going to say? These people can't play tennis. They don't know that you are doing that delivery.
Dass die politischen Gefangenen auf Robben Island aber überhaupt haben können Tennis spielen, sei auch das Verdienst vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, gewesen, wo regelmässig die Gefangeneninseln besucht und alles inspiziert hätte. So hätten sie später dann Warmwasser bekommen. Oder zum Beispiel auch Schach und andere Spiele und sogar einen Filmprojektor. Der allerdings ohne Ton, aber sie hätten sich trotzdem amüsiert.
International Red Cross played a very important role in terms of pressurizing the prison department.
In Mandelas im Buch «Der lange Weg zur Freiheit» heißt's:
Das Rote Kreuz war vertrauenswürdig und unabhängig. Eine internationale Organisation, die bei den westlichen Mächten und bei den Vereinten Nationen Aufmerksamkeit genoss. Die Gefängnisbehörden respektierten das Rote Kreuz. Und mit respektierten meine ich fürchteten, denn die Behörden respektierten nur, was sie fürchteten. Die Gefängnisaufsicht misstraute allen Organisationen, die auf die Weltmeinung Einfluss nehmen konnten, und sahen sie nicht als legitime Nachforscher an, mit denen man ehrlich umzugehen habe, sondern als unverschämte Eindringlinge, die möglichst hinters Licht geführt werden sollten. Vorrangiges Ziel der Behörden war die Vermeidung internationaler Verurteilung.
Das Buch übrigens ist in seiner ersten Fassung auf Robben Island geschrieben worden, wie der Mandela selber schreibt und der Patrick Matanzana uns Touristen vom Robben Island Gefängnismuseum nacherzählt. Der Mandela hat nächtelang geschrieben und geschrieben und ein Mitgefangener, der Mac Maharaj, der dann Minister in der Mandela-Regierung geworden ist, hat den Text in einer Miniaturschrift auf Zettel übertragen. 10 grosse Bögen hatten auf einem einzigen Papierplatz gehabt. Das ganze Manuskript hat er dann 1976 bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt. Der veröffentlichte Buchfassung allerdings, so wissen die Kenner, hat man die Ecken und Kanten vom ursprünglichen Text ziemlich abgeschliffen.
Africa.
Schon ganz am Anfang der Führung hat der Patrick Matanzana uns gesagt, wir hätten dann die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Gegen den Schluss der Führung ist es soweit. Im früheren Aufenthaltsraum vom Gefängnis sitzen wir in Reihe und Glied. Der Patrick Matanzana steht vorne an einem kleinen Pult. Es sei unser demokratisches Recht, Fragen zu stellen. Aber wie auch immer, jede Frage sei willkommen.
I give you your democratic right to ask questions. Because it is your democratic right to ask questions. In any case, anyone who feels like asking a question is welcome.
Doch der Patrick Matanzana macht ohne Verschnaufpause weiter und sagt, vielleicht frage sich jemand, warum er verhaftet worden sei, und gibt gerade die Antwort darauf.
Perhaps somebody might be asking himself a question, why was I arrested?
Yes.
I was arrested because I was called a terrorist. I left the country in 1963. I went to countries like Soviet Union, China, Cuba, GDR, Algeria, Egypt for military training.
Ich wurde als Terrorist bezeichnet. Ich verließ Südafrika im Jahr 1963 und ging in Länder wie die Sowjetunion, China, Kuba, die DDR, Algerien und Ägypten für militärische Ausbildung.
Being a member of the MK, that is now part of the military wing of the African National Congress, then I was arrested in Rhodesia, now called Zimbabwe now, during the Smith regime, because I was directly involved in the battlefield. And then after the fifth battle, I was arrested and then traveled to Marisburg, brought into Robben Island.
Ich war Mitglied von MK, das heißt von Umkhonto we Sizwe, des militärischen Flügels des ANC. Ich wurde unter dem Smith-Regime in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, verhaftet, auf dem Schlachtfeld. Dann brachte man mich nach Pietermaritzburg, wo ich verurteilt wurde. Darauf kam ich nach Robben Island. Ich war damals 18 Jahre alt, aber ich war kein Terrorist. Ich war nichts anderes als ein Befreiungskämpfer.
When I came here, I was 18 years old, a very young boy, 18 years old, but I was not a terrorist. I was nothing else but a freedom fighter.
Über die MK, die Umkhonto we Sizwe, also die bewaffneten Kämpfer vom ANC, schreibt auch Nelson Mandela in seiner Autobiografie. Und zwar genau über das Jahr 1967, das Jahr, wo der junge Patrick Matanzana in Rhodesien im Kampf gefangen genommen, in Südafrika verurteilt und dann nach Robben Island gebracht worden ist. Sein Name aber kommt im Buch nicht vor.
Mitte der 60er Jahre wurden im ganzen südlichen Afrika bewaffnete Kämpfe ausgetragen. In Namibia, dem damaligen Südwestafrika, drang die SWAPO zum ersten Mal in den Caprivi-Streifen ein. In Mosambik und Angola wuchsen die Guerillabewegungen und dehnten sich aus. In Simbabwe, damals Rhodesien, machte der Kampf gegen die weiße Minderheitsregierung Fortschritte. Smiths weiße Regierung wurde unterstützt von der südafrikanischen Defence Force und der ANC betrachtete die Schlacht in Simbabwe als Ausweitung des Kampfes im eigenen Land. 1967 überschritt eine Gruppe von MK-Soldaten, die in Tansania und Sambia ausgebildet worden waren, den Zambezi River nach Rhodesien. Über die nächsten zwei Wochen entspannen sich heftige Gefechte. Beide Seiten erlitten Verluste. Schließlich wurden unsere Truppen durch die zahlenmäßig überlegenen rhodesischen Streitkräfte aufgerieben. Einige Männer gerieten in Gefangenschaft, andere setzten sich nach Bechuanaland ab, das zum unabhängigen Botswana geworden war.
Ohne Unterbruch redet Patrick Matanzana weiter, wie wenn er auch das Thema noch zuerst loswerden will, bevor andere Fragen aufkommen.
Somebody might be asking himself a question, why after spending so many years and then I come and do this thing here?
Man möge sich vielleicht fragen, sagt er, warum er daher auf Robben Island leben und arbeiten konnte, wo er doch so viele Jahre da verbracht hat. Und man könnte, wenn man die Gelegenheit zum Fragen gehabt hätte, noch ergänzen, so viele düstere, traurige Jahre von einem noch ganz jungen Leben da verbracht hat.
To come and work here, it is not because of my choice. It is because there is no work outside there. About 40% of us are not working. Are just hiding around in the township, doing nothing.
Ich habe es mir nicht ausgesucht, hierher zu kommen. Ich bin gekommen, weil es draußen keine Arbeit für mich gibt. Etwa 40% von uns sind arbeitslos, hängen in den Townships herum und tun nichts. Da muss man jeden Job nehmen, den man bekommt. Da hat man absolut keine Wahl. Deshalb kam ich hierher und verrichte hier diese Arbeit.
So one had to take whatever job has been given, because there's absolutely no choice. That is why one need to come and do this thing here.
Dusse gibt's keine Arbeit für ihn. Das sind dem Patrick Matanzana seine Worte. Nur mit ihnen hat's Arbeit, könnte man weiter formulieren, im Gefängnis inne. Aber das ist der Ort, wo er nie mehr hin will.
Because one cannot go and rob the bank simply because I'm not working. I'm going to be arrested. And the bottom line, I don't want to go to prison. That's my bottom line.
Man kann ja nicht einfach eine Bank überfallen, wenn man keine Arbeit hat. Sonst wird man verhaftet und kommt ins Gefängnis. Und für mich ist das Entscheidende, ich will nicht ins Gefängnis. Das ist das Entscheidende. Nur mal langsam fange ich an zu spüren, von was der Mann, der heute 58 Jahre alt ist, eigentlich redet. Zuerst ist mir sein trockener Humor aufgefallen, mit Bemerkungen wie «Fotografieren sei erlaubt, auch für ihn». Oder, wo er von den Gefängnisabteilungen A und C geredet hat, aber nicht A und C. Das mögen Witzli sein, die jemand macht, der vom Morgen bis zum Abend, Tag aus, Tag ein, immer wieder das Gleiche erzählen muss. Gelacht hat er allerdings selber nie drüber. Überhaupt hat er auf der ganzen zweistündigen Führung nie gelacht. Wenn er bei seiner Gefängniszelle aber sagt, das sei seine Zelle gewesen, aber bitte, heute nicht mehr, könnte man da drin etwas Ernsteres sehen. Etwas, was er jetzt mit deutlichen Worten gesagt hat. Das Entscheidende für ihn sei, er will nicht mehr ins Gefängnis.
I don't want to go to prison, that's my bottom line.
Gerade im Gefängnis aber lebt er weiter. Muss er weiterleben, aus wirtschaftlichen Gründen. Auch wenn er jetzt kein Gefangener mehr, sondern, wie er selber sagt, ein Gefängniswärter ist. Er kommt vom düsteren, feucht-kalten Gefängnis nicht weg, kommt von Robben Island nicht fort. Immer und immer wieder repetiert er die entwürdigenden Begebenheiten, die er in diesen Gebäulichkeiten erlebt, erlitten und erduldet hat, ist er gefangen in einer endlosen Schlaufe von einer schweren Vergangenheit. Zwar hat Nelson Mandela Geld für einen Fonds gesammelt, wo der Ex-Häftling von Robben Island soll es gut kommen, aber der Patrick Matanzana hat davon noch keinen Rappen, keinen Cent gesehen.
Mandela has fundraised about 20 million. And then Mandela said this money must be spread amongst us.
Der Mandela hat sein Bestes gegeben und 20 Millionen auftrieben. Er hat gesagt, das müsse unter ihnen verteilt werden. Einige von ihnen leben nur in Hütten und sind arbeitslos. Aber der Mandela kann sich ja nicht selber um das Geld kümmern, das muss ein Komitee machen. Und da liegt das Problem. Es heisse immer wieder, das Geld werde schon verteilt. Aber er hat noch nichts bekommen. Zeit vergeht und immer mehr von ihnen sterben. Die Leute vom Komitee aber zahlen sich selber grosse Summen aus.
Time is going on, people are dying, and then we now decide they are paying themselves big money.
Trotz all dem findet der Patrick Matanzana immer wieder einen Weg, um die Sachen in einem positiveren Licht zu sehen. Zum Beispiel, wenn er argumentiert, dass Ex-Häftling die besten Touristenführer auf Robben Island sagen.
You cannot take somebody who have never been in prison and say that he must come and talk in prison life. What does he know? Even if he can read thousands of books, he won't be in a position to understand exactly what used to happen.
Man kann ja nicht jemanden dafür nehmen, der nie im Gefängnis war. Auch wenn er 1000 Bücher lesen könnte, würde er nie verstehen, was hier genau geschah. Man muss jemanden nehmen, der es genau kennt und die Story erzählen kann. So bekommen die Besucher die Informationen aus erster Hand, sozusagen direkt aus dem Maul des Gauls, aber ich bin kein Gaul.
Yo, so you've got to take somebody who knows that the prison life, a person who's going to be able to tell the story exactly what used to happen. People are lucky today because they're getting the first hand information from the horse's mouth, but I'm not a horse.
Und fast stolz ist der Patrick Matanzana, wenn er erzählt, dass Robben Island mit den Jahren zu einer eigentlichen Lehrstadt für die Häftlinge und für die Wärter geworden sei.
In spite of all those problems, those difficulties, that hardship, we have managed to obtain university degrees. A man who came here with nothing, in other words, he could not read and write, not only to the side of the prisoners, but also to the side of the warders. We used to teach them how to read and write. That was an achievement on his own. That is why President Mandela in those days puts it very well, said we are going to turn this prison into our university.
Was Mandela gemacht hat, er hat beschlossen, dieses Gefängnis in eine Universität umzubauen. Und zwar haben nicht nur die Gefangenen hier gelernt, die haben teilweise mit ein oder zwei oder teilweise auch drei Universitätsabschlüssen hier dieses Gefängnis verlassen. Diejenigen, die reingekommen sind und nicht lesen und nicht schreiben konnten, von den Gefangenen haben es gelernt, aber eben auch diejenigen der Werte, auch die konnten teilweise nicht lesen und schreiben oder haben nur sehr rudimentäre Schulbildung gehabt. Auch diejenigen durften mit den Gefangenen zusammen studieren und haben dann auch Abschlüsse gemacht.
Das letzte Kapitel über Robben Island im Mandela seiner Autobiografie «Der lange Weg zur Freiheit» hört mit diesen Sätzen auf.
Wir hatten keine Zeit, uns von unseren langjährigen Kameraden richtig zu verabschieden. Das ist eine weitere Demütigung im Gefängnis. Die Bande der Freundschaft und Loyalität zu anderen Häftlingen gelten den Behörden nichts. Wenige Minuten später befanden wir uns auf der Fähre nach Kapstadt. Im schwindenden Licht blickte ich auf die Insel zurück, ohne zu wissen, ob ich sie jemals wiedersehen würde. Man kann sich an alles gewöhnen, und ich hatte mich an Robben Island gewöhnt. Fast zwei Jahrzehnte hatte ich dort gewohnt, und obwohl die Insel nicht zur Heimat geworden war, meine Heimat war Johannesburg, hatte ich mich dort schließlich wohlgefühlt. Ich fand Veränderungen immer schwierig, und als ich Robben Island verließ, war es nicht anders, obwohl ich dort Schlimmes erlebt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete.
Was der Mandela nach Robben Island erwartet hat, könnte kaum besser sein. Zwar hat er zuerst noch weitere Jahre im Gefängnis müssen bleiben, aber es sind dort schon keine Verhandlungen mit der Regierung im Gang gewesen. Und sein Ideal von einer demokratischen Gesellschaft ist gleich Wirklichkeit geworden. Im Jahr 1990 ist er freigelassen, 1994 ist er zum Präsident gewählt worden. Der Patrick Matanzana redet auch heute noch vom Präsident Mandela. Dabei ist er das seit 8 Jahren ja nicht mehr. Auch die anderen ANC-Leute, die mit dem Mandela verurteilt wurden und auf Robben Island inhaftiert gewesen sind, und der Anführer der namibischen Befreiungsbewegung, der Toivo ja Toivo, sind Minister und Amtsträger geworden. Der Patrick Matanzana aber ist ein kleiner Fisch gewesen und blieben bis heute. Als ganz junger Mensch hat er sich im Kampf für die Befreiung von seiner Volksgruppe angeschlossen. Aber noch bevor er sich hat können bewähren, sich hat können einen Namen machen, ist sein Kampf schon vorbei und er kommt ins Gefängnis. Als junger, unerfahrener Trübel hat er für den Mandela und die anderen Führungsleute vom ANC, die den Kampf gegen die Apartheid auch vom Gefängnis aus weiterführen, keine Bedeutung und bleibt namenlos. Auch wenn er seine Zelle gerade neben ihnen hat und er den Gefängnisalltag mit ihnen teilt. Ist er verbittert darüber, dass sein Schicksal weiter an Robben Island gebunden ist, weil er die versprochene Unterstützung für ehemalige politische Gefangene nicht überkommt, fragt mir der Patrick Matanzana ganz am Schluss. Seine Antwort ist zwiespältig und doch ganz typisch für viele ältere schwarze Südafrikanerinnen und Südafrikaner. Die Apartheid überwunden zu haben und als Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Südafrika die gleichen Rechte zu haben wie alle, das überwiegt alles.
I'm bitter in the sense that what I thought we would get, we didn't get. But I'm happy in the sense that all what I've been fighting for, we did achieve it.
Okay. Er ist bitter, weil er nicht das bekommen hat, was ihm versprochen wurde, aber er ist glücklich, weil sie alles das erreicht haben, wofür sie gekämpft haben.
But because these problems which are happening, these are problems which can be solved.
Weil diese Probleme, die hier im Moment da mit ihm passieren, das sind Probleme, die gelöst werden können.
Ach, smaller problem than the big problem, which we managed to beat.
Also sie haben größere Probleme in der Vergangenheit dann eigentlich bewältigt und gelöst.
Der Doppelpunkt haben Sie gehört auf DRS1 mit dem Patrick Matanzana und einem ehemaligen Gefangenen von Robben Island. Wer hat den Doppelpunkt gemacht? Der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng gesprochen hat, der Rudi Rauch. Und die Sendung gibt's auch morgen, Mittwochnachmittag, nach den 3 Nachrichten auf DRS2.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.